Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Außerkörperliche Erfahrungen, Fragen, Antworten und Gedanken zum Thema. Ich will ohne Umschweife direkt einsteigen in die erste Frage. Haben dich die außerkörperlichen Erfahrungen verändert, beziehungsweise welchen positiven oder vielleicht manchmal auch negativen Einfluss hatten sie auf dich und dein Leben, auch hinsichtlich von Plänen oder Beziehungen? Das ist eine ganz interessante Frage. Also die Antwort ist erstmal pauschal ja. Und ich denke, die größte Veränderung, die ich erfahren habe, war unmittelbar nach meinem ersten Besuch am Monroe-Institut im Jahr 2000. Ich bin mit sehr wackeligen und falschen Erwartungen dort angekommen und das, was mich dort erwartet hat und das, was ich dort erlebt und erfahren habe, hat mich so tief im Wesen berührt, dass ich im Anschluss an diese 6 Tage, die ich dort verbracht habe, oder knapp 7 Tage, ja, ich kann gar nicht sagen, ich konnte nicht mehr zurück in mein altes Leben. Es war einfach nicht mehr möglich, da anzuknüpfen, wo ich eine Woche vorher aufgehört hatte. Und ich bin damals interessanterweise in einem Traumjob tätig gewesen, in einem Traumumfeld, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe als freischaffender Produzent Kurzbeiträge produziert für deutsche Fernsehsender aus Los Angeles und sehr viel auch so Promi-Interviews und Geschichten gemacht, gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin. Und eigentlich sollte man meinen, dass das also wirklich mega interessant und mega toll ist. Das war es auch für eine kurze Weile, muss ich ehrlich sagen. Aber als ich nach einer Woche vom Monroe-Institut nach Hause kehrte oder zurückkehrte vielmehr, habe ich gemerkt, das ist es nicht. Das bewegt mich nicht und it's not rocking my world anymore. Das heißt, ich habe eine Entscheidung treffen müssen und zum Glück fällt mir das relativ leicht, auch schwerwiegende Entscheidungen ad hoc zu treffen. Damals war es so, dass man vom Monroe-Institut gesagt bekommen hat, am Ende des Gateway-Programms, man möge 30 Tage lang keine Veränderung in seinem Leben vornehmen, jedenfalls keine schwerwiegenden Veränderungen. Trennt euch nicht, lasst euch nicht scheiden, heiratet nicht, setzt keine Kinder in die Welt. Verkauft kein Haus und kauft auch kein Haus, verlasst das Land nicht. Und ja, anscheinend ist es ein bekanntes Phänomen, dass Menschen, wenn sie so eine tiefgreifende Erfahrung machen, den Wunsch verspüren, Veränderungen im Leben einzuleiten. Und das war bei mir ganz extrem der Fall. Und das heißt natürlich auch irgendwo, dass ich vorher schon nicht so ganz happy war mit der Situation. Wenn ich so zurückblicke und ehrlich zu mir bin, dann hat mich das alles auch schon gestresst und ein bisschen genervt, aber es war halt in gewisser Weise glamourös und hat mir Zugang zu interessanten Veranstaltungen verschaffen. Ich habe interessante Leute kennengelernt und ja, ich habe wirklich ein finanziell auch gutes Auskommen gehabt, aber ja, an diesem Tag, als ich zurückkam, stand fest, es wird sich was ändern. Ich habe dann genau 30 Tage gewartet und am 30. Tag habe ich meiner Geschäftspartnerin damals gesagt, dass ich mich verabschieden werde. Und ich war nicht so sicher, was ich wollte vom Leben. Ich habe mich dann entschieden, ein Sabbatical-Jahr zu nehmen, bin nach Australien gegangen mit der Absicht, und das habe ich dann auch umgesetzt, eine sehr intensive Ausbildung zum Yogalehrer zu absolvieren. Es war eine einjährige Vollzeitausbildung. Und habe versucht, meine Erfahrungen zu integrieren, was Neues dazu zu lernen. Das hat nicht so sehr gut harmonisiert damals, weil die Schule, in der ich war, das war ein offizielles Programm von der Universität Sydney, die war nicht sehr offen für das, was ich mitgebracht habe an Erfahrungen. Und heute rückblickend kann ich das verstehen, warum das so war. Damals war das für mich überhaupt nicht möglich und es hat mich sehr frustriert und hat für sehr viel Reibung auch gesorgt. Aber unterm Strich war es eine gute Erfahrung. Ich würde es nicht unbedingt wieder machen. Ich hätte es auch niemandem empfohlen, weil diese Intensität, mit der wir dort in Australien ans Werk gegangen sind, das war schon so ein bisschen wie eine Gehirnwäsche, muss man tatsächlich sagen. Und ich habe dann auch wiederum Zeit gebraucht, diese Erfahrung zu integrieren. Und es hat Jahre gebraucht, wirklich Jahre gebraucht, bis ich meinen Platz im Leben danach gefunden habe. Ich habe 9 Jahre lang aus dem Koffer gelebt und bin auf der Suche gewesen, immer wieder zurückgekehrt ans Monroe-Institut, auf der Suche nach mehr Erfahrungen, die sich mir auch präsentiert haben. Aber die große Frage war immer, was fange ich damit an? Denn seinerzeit, und das liegt jetzt 20 Jahre zurück oder mehr als 20 Jahre zurück, da war es so, es gab keine Verwendung für Menschen mit diesen Erfahrungen, jedenfalls nicht augenscheinlich. Und heute sieht das ein bisschen anders aus. Heute wird diese Art von Erfahrung auch wertgeschätzt. Das war damals nicht so. Da musste man Angst haben, dass man nicht irgendwo in einer Zwangsjacke verschwindet, wenn man in der Öffentlichkeit davon gesprochen hat. Ja, von daher war das eine sehr gemischte, positive wie auch zum Teil negative Erfahrung nach der eigentlichen AKE oder den ersten AKEs sozusagen. Pläne, Beziehungen haben sich damals gar nicht so wirklich in den Weg gestellt, muss ich sagen, weil ich sehr darauf bedacht war, mit mir selber klarzukommen und mich selber erstmal zu erforschen als Mensch, bevor überhaupt für mich wieder die Frage nach einer Beziehung im Raum stand. Das hat dann wirklich einige Jahre gedauert, bis ich mich wieder einlassen konnte. Und mit dieser Person bin ich bis heute auch verheiratet, weil ich natürlich auch dahingehend meine Lektionen gelernt habe und erstmal schauen musste, was will ich von einer Beziehung und wie kann ich möglichst wenig Drama haben in dieser Beziehung. Das hat eine Weile gebraucht, bis da bei mir der Groschen letztendlich gefallen ist. Und außerkörperliche Erfahrungen waren eine wunderbare Möglichkeit, mich selbst auch zu betrachten, viel über mein Wesen zu lernen. Und ich muss sagen, dass das Üben letztendlich wirklich das Wertvollste ist. Die Erfahrungen sind natürlich grandios, aber das Üben von AKE, das ist etwas, was den Menschen viel über sich selber zeigt und beibringt und man sehr viele Selbsterkenntnisse dadurch bekommt. Nächste Frage. Bist du dadurch offener, abenteuerlustiger und spontaner geworden oder geduldiger, überlegter und demütiger? Kurz, haben sie bei dir eine bestimmte Wesensveränderung bewirkt? Tja, ja, sekundär würde ich sagen. Die Erfahrung selbst natürlich bewirkt jetzt nicht die Wesensveränderung, sondern die Art und Weise, wie sich diese Erfahrung dann später integriert. Und für mich war sehr schnell klar, ich will nicht, dass das bei einer Erfahrung bleibt, sondern ich möchte das in meinen Lifestyle integrieren. Ich möchte weiter für den Rest meines Lebens außerkörperliche Erfahrungen haben. Und somit bin ich sicherlich offener, abenteuerlustiger und auch spontaner geworden in meinem Wesen, gleichzeitig aber auch geduldiger, überlegter und demütiger. Also da trifft wirklich alles zu, denn diese Erfahrungen sind sehr, sehr prägend und sie zwingen den Geist, neue Wege zu gehen und sich für neue Ideen zu öffnen. Und ja, ich finde, das hat mir sehr gut getan. Und ich glaube, die meisten Menschen in meinem Umfeld würden das auch so betrachten. Es gibt natürlich immer Menschen, die auf der Strecke bleiben. Und ich habe in diesem Prozess auch gute Freunde zurücklassen müssen oder bin zurückgelassen worden, weil in so einer Wesensveränderung auch immer die Frage ist, wie schwer fällt es den anderen, damit umzugehen. Wenn ich meine Wahrheit anfange zu leben und auch meine Wahrheit anfange zu sprechen, dann ist das nicht immer gemütlich für andere. Und das ist natürlich die Kehrseite dabei, weil sich das Resonanzfeld ändert und sich manche Menschen da nicht mehr angezogen fühlen, andere dafür kommen dazu. Und zu guter Letzt muss ich sagen, ich bin zufrieden mit der Fügung, wie sich alles in meinem Leben zusammengefügt hat und die Menschen, die ich heute um mich herum habe. Und ich habe wirklich einen grandiosen Beruf. Ich lerne die tollsten Menschen in meinen Workshops kennen. Daraus entstehen nicht nur Bekanntschaften, sondern auch wirklich gute Freundschaften. Und das ist sehr nährend und bedeutet mir auch sehr viel. Und ist einer der Gründe, warum ich meine Arbeit so sehr zu schätzen weiß. Ja, dann zur Frage Nummer 3. Falls nicht schon geschehen, könntest du den Unterschied zwischen dem Astral-, Äther- und Mentalkörper inklusive Praxisbeispiele beschreiben? Vor allem die Praxiserfahrungen damit wären sehr wichtig, und wie sich das Bewusstsein dann verhält. Ich beobachte, dass vielen gar nicht bewusst ist, in welchem Körper sie sich in ihren Erfahrungen befinden, inklusive mir selbst. Diese Frage braucht so ein bisschen Zeit. Es ist sehr, sehr komplex. Die Körper als solche unterscheiden sich in ihrer Konsistenz, in ihrer, ja, sie haben unterschiedliche Merkmale, was die Konsistenz der Körper angeht. Vom grobstofflichen Körper bis hin zum feinstofflichsten. Und ich fange einfach mal mit dem physischen Körper an. Das ist für mich genauso ein Energiekörper wie auch die anderen, nur dass es eben eine dichtere Energie ist. Dann kommt zunächst mal der Ätherkörper, die unmittelbare Schicht, die unseren physischen Körper umgibt. Und das ist der Körper, in den viele, viele, viele Menschen, die ja außerkörperliche Erfahrungen üben, ja, die kommen in den Bereich unseres gesamten Selbst, in den Ätherkörper hinein. Und das hindert sie dann, sich von ihrem physischen Körper zu entfernen, weil der Ätherkörper und der physische Körper sehr eng in Verbundenheit sind. Und der Ätherkörper ist auch nicht überlebensfähig ohne den physischen Körper. Das heißt, wenn der physische Körper irgendwann geht, folgt der Ätherkörper einige Stunden später und löst sich auch auf. Und dann geht dieser Seelenaspekt, diese Gewahrseinseinheit, die inkarniert war, automatisch in den Astral- oder Mentalkörper, je nachdem, wie die Resonanz zu den einzelnen Feldern ist. Das heißt also, der Ätherkörper ist die erste, dichteste energetische Schicht über dem physischen Körper. Dann folgt der Astralkörper, der auch Emotionalkörper genannt wird in einigen Philosophien oder damit gleichgesetzt wird. Und das ist sehr wichtig, denn in der Astralwelt ist sehr viel über Emotionen gesteuert. Dort manifestiert man über Emotionsausdruck. Und das gesamte Spektrum von Emotionen ist auch in der Astralwelt vorzufinden. Dazu gehören sowohl die glücklicheren Gefühle als auch die angstvollen Gefühle am anderen Ende des Spektrums. Und die Art und Weise, wie ich feststellen kann, in welchem Körper ich gerade bin, ist: A, wie weit kann ich mich von meinem physischen Körper entfernen? Wenn das mehr als 3, 4 Meter sind, dann bin ich sicher nicht mehr im Ätherkörper, sondern dann bin ich im Astralkörper mindestens. Und ja, wie nehme ich meine Umgebung wahr und auf was reagiert meine Umgebung? In der Astralwelt, wie ich schon sagte, da reagiert die Umgebung auf Emotion. Und das ist relativ einfach festzustellen. In der Mentalkörper hingegen, der hat die Eigenschaft, dass ja in den Mentalebenen über Gedanken manifestiert wird. Das heißt, er reagiert auf Gedanken. Und da spielt Emotion dann überhaupt keine Rolle mehr. Die Grenze ist so ein bisschen da, die oberen Astralebenen grenzen an die unteren Mentalebenen und da trifft sich das Jenseits, unterschiedliche Vibrationsflächen des Jenseits oder Bewusstseinsfelder des Jenseits, die im Empfangsbereich noch den Astralebenen zugeordnet werden und dann später aber gibt es Umgebungen, in denen zum Beispiel die weitere Planung oder auch die Lebensrückschau stattfindet, die gehören zu den unteren mentalen Ebenen. Und die Art und Weise, wie ich navigiere und wie ich mich dort wahrnehme als Energie, ist schon sehr unterschiedlich. In der Astralwelt habe ich oftmals noch, ja, ich will sagen oftmals, es ist von Person zu Person unterschiedlich, aber da habe ich manchmal das Gefühl, ich kann Gestalt annehmen und brauche manchmal auch Gestalt oder füge mich ein in Gestalt. Das ist alles manifestierbar im Emotionalkörper oder Astralkörper, während im Mentalkörper, wenn ich da unterwegs bin und an den entsprechenden Flächen oder Umgebungen andocke, da ist dieses Körperbewusstsein überhaupt nicht mehr vorhanden, gar nicht. Da bin ich ein Funke Bewusstsein und das ist auch gar, stellt sich die Frage nach Körperlichkeit überhaupt nicht. Ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, für Bewohner der Mentalebene sich auch dort in einer ja, Art körperlichen Form darzustellen, aber das verliert auch dort dann seinen Sinn und Zweck. In den oberen Astralebenen hat das alles noch seinen Zweck. Das ist der Bereich, in dem Verstorbene im Jenseits empfangen werden. Und da stellen sich die Liebsten dann gerne in der Gestalt dar, in der sie auch wiedererkannt werden von denjenigen, die ankommen beispielsweise. Und ja, mein Astralkörper, also eine Art und Weise, wie ich feststelle, dass ich im Astralkörper unterwegs bin, ist, ich komme nicht an die Mentalebene dran. Ich komme an diese Bewusstseinsfelder gar nicht dran. Da ist eine Vibrationsangleichung notwendig, die geschehen darf, und damit ich vom Astralkörper in den mentalen Körper wechseln kann. Wenn ich jedoch im Mentalkörper bin und meine Resonanz dorthin ist sehr groß und war sie schon immer, wie ich rückblickend feststellen konnte, was erklärt, warum ich mich so schwer getan habe mit der Projektion in den Ätherkörper, mit den klassischen Austrittstechniken, weil ich von Geburt an wahrscheinlich schon eine große Resonanz in die Bewusstseinsfelder der Mentalebenen hatte und über den Mentalkörper sehr gut wahrnehmen kann, sehr klar wahrnehmen kann. Die feinstofflicheren Körper, sprich jetzt der Mentalkörper zum Beispiel, hat die Fähigkeit, auch in der Astralwelt zu reisen und dort wahrzunehmen, auch in der physischen Welt. Der kann hier Betrachtungen machen. Umgekehrt ist es allerdings nicht möglich. Der physische Körper kann nicht, oder über den physischen Körper kann ich nicht in den Mentalebenen wahrnehmen. Und auch die, ja, ich nenne es jetzt mal die Sinnesorgane oder die Art der sinnlichen Wahrnehmung ist sehr unterschiedlich, von den einzelnen Feldern. In der Astralwelt, ja, es ist, da komme ich jetzt so ein bisschen an meine Grenzen, weil viele Phänomene einfach nicht in weltliches Vokabular pressbar sind. Also es finde ich jetzt schwierig, da auf die Wahrnehmung tatsächlich so einzugehen, dass es verständlich ist. Aber ich kann sagen, die Art und Weise der Wahrnehmung in den astralen Umgebungen ist anders als in den, als in der Mentalebene. Ja, ich hoffe, dass ich dieser Frage zumindest ansatzweise gerecht werden konnte, aber ich würde dem oder der Fragestellerin gerne ans Herz legen, frag vielleicht noch mal etwas spezifischer oder melde dich gerne, wenn das noch nicht ausreicht, weil ich weiß, das ist ein sehr komplexes Thema. Und man kann sehr gute Informationen finden in einem Buch, da habe ich in meinem Podcast schon mal einen Buchtipp drüber gemacht, Annie Besant, Der Mensch und seine Körper, ist wunderbar ins Deutsche übersetzt worden. Das ist ein, Annie Besant ist eine Theosophin gewesen und für mich ist dieser Aspekt der Theosophie ist sehr wichtig geworden als Betrachtungsmodul, um bestimmte Erfahrungen integrieren zu können. Wir müssen das ja als in unserem menschlichen Sein auch immer in irgendeine Art von Form pressen. Und für viele Jahre waren das die Focus-Level von Monroe, die mir da sehr geholfen haben. Und heute ist es eher die Theosophie, muss ich sagen, die mir da entgegenkommt in meinem momentanen Stand des Sammelns von Erfahrungen, vor allen Dingen in der Integration dieser Erfahrungen. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle erstmal zu sagen, alles Liebe und bis zur nächsten Woche.